Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Academy hier in Dresden. Mein Name ist Lea und heute habe ich auch wieder den lieben Horst mit dabei. Heute soll es um das Auslandsjahr nach der Schule gehen. Und wir sprechen darüber, was so für Möglichkeiten für euch offen stehen und wo es auch hingehen könnte. Und ich würde sagen, da fangen wir auch gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar, ich bin in der 11. Klasse und weiß nicht, was ich machen soll. Das bekommen wir immer wieder zu hören, beziehungsweise das sagen uns Leute. Und vielleicht, Horst, eine sinnvolle Antwort.
Ja, hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast. Lea, für dich zu merken, beim nächsten Podcast der allerliebste Horst. Oh, Lea, du bist jetzt 12. Klasse. Weißt du schon mal, was du werden möchtest? Zumindest werde ich jetzt schon mal deine Eltern gefragt haben. Lea, wie sieht denn deine berufliche Zukunft aus?
Ja, also ganz festgelegt habe ich mich auch noch nicht, aber natürlich weiß ich jetzt schon so ein bisschen durch mein Auslandsjahr und jetzt so durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in welche Richtung es eben gehen könnte bei mir persönlich. Und da habe ich, glaube ich, auch eine ganz gute Orientierung gefunden. Genau, deshalb würde ich sagen, habe ich da schon einen Plan und würde jetzt aber auch noch gerne mal nach der Schule noch irgendwie ein Auslandsjahr machen, beziehungsweise noch einen Austausch. Gar nicht mal so sehr, um irgendwie nochmal meine komplette Richtung zu ändern, aber vielleicht um nochmal meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und nochmal anders wie beim Auslandsjahr einfach noch selbstständiger zu werden, weil dadurch, dass ich ja zum Beispiel in der Gastfamilie war, war ich ja schon sehr an Regeln teilweise gebunden und ich glaube, das ist sehr cool, wenn man da einfach nochmal ein bisschen freier ist.
Ja, das ist ja genau das, was wir auch in unseren Beratungen empfehlen, weil ich habe das alles, wie gesagt, live erlebt bei meinen beiden Söhnen. Die arbeiten in Jobs, wo die richtig Spaß haben. Deshalb werden die auch sehr gut bezahlt, weil das der Arbeitgeber mitbekommt. Die machen auch viel Learning by Doing, also eignen sich selbst Wissen an, weil, wie gesagt, die brennen für den Job. Und wenn ich mal reflektiere, wie das in der Vergangenheit war, die sind immer wieder ins Ausland gegangen, Highschool-Jahr USA, nach der 12. Klasse Roadtrip USA-Kanada. Dann haben sie beim Studium, Erasmus-Studium gemacht in Spanien, konnten somit Englisch-Spanisch perfekt, haben noch diverse Auslandspraktika gemacht. Master im Ausland empfehlen wir auch, weil das nochmal ein komplett anderes Kennenlernen ist. Auch für die berufliche Zukunft, weil dort sind dann eben schon über 20-Jährige, wo dann gegenseitig unterstützt wird bei der Jobsuche und so weiter. Aus dem Grund, wer schon ein Highschool-Jahr gemacht hat, sehr, sehr gern auch mit dem Auslandsjahr nach dem Abi beschäftigen, weil das ist auch nochmal ein Jahr, so wie du auch sagtest, das Highschool-Jahr, da ist man an die Gastfamilie gekoppelt, weil mit 16, 17 kann man alleine durchs Land reisen, da ist man auch noch nicht von der Persönlichkeit so weit, aber nach der 12. Klasse, gerade unser intelligentes Work and Travel, unser Bestseller, ist die komplette Abnabelung vom Hotel Mama. Und wenn man das dann ganz klug kombiniert mit Programmen, kann man sich auch noch ein bisschen austesten über Praktika als Freiwilligenarbeit etc. Aber darauf war ja nicht die Frage gemünzt. Ich bin in der 11. Klasse, weiß nicht, was ich werden soll, welche Möglichkeiten ich habe. Bei der 11. Klasse könnte man einzig überlegen, was jetzt in den letzten beiden Jahren stark genutzt wird, dass man mal, um am internationalen Leben teilzunehmen, um dort mal reinzuschnuppern, dass man mal 2-3 Wochen eine Schülersprachreise macht. Da haben wir 11-Klässler, die gerade nach Brighton gehen. Brighton ist Südengland, schön am Meer. Ich kenne das, weil mein Sohn daneben wohnt. Brighton ist nicht typisch England. Das ist wie so ein Schmelztiegel. Ich sage immer das europäische USA. Und da trifft sich die Jugend der Welt. Also das ist wirklich ein Hotspot. Und da kann man mal Studentenwohnheim wohnen, was natürlich auch schön ist. Da kann man sich mal ausprobieren. Würde mir ein ganzes Jahr gut tun. Und da, wie gesagt, könnte man das machen. Manche nehmen das auch als Vorbereitung für die Abiturprüfung in Englisch. Da gibt es direkt Abikurse. Das könnte man machen. Da sieht man, wie schön das internationale Leben ist. Und dann, was wir immer empfehlen, ich weiß natürlich, dass es nicht jeder macht, aber die optimale Lösung nach der 12. Klasse ist immer ein Auslandsjahr, weil ich muss ganz einfach meine Komfortzone verlassen. Ansonsten kann ich nicht über mich nachdenken, weil ich unterliege immer Erwartungen vom Elternhaus, von Freunden, Verwandten. Will ich wirklich mal über mich nachdenken, dann muss mein Kopf frei sein, ich muss alles mit Spaß machen. Ich mache es auch mal feiern, bis der Arzt kommt, da wird der Kopf frei. Wie war das bei dir, Lea? Du hast ja das in den USA erlebt. Es ist so ein wunderbares Gefühl, wenn man mal ins Ausland kommt und es kennt einen keiner. Wie war das bei dir?
Ja, voll. Das ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, weil man kann halt wirklich sich so entwickeln, wie man selber möchte. Und man geht dann auch ganz, ganz offen daran. Und ja, ich fand das eine richtig coole Erfahrung, mal eben nicht so alle Leute um einen drum zu haben, die man kennt. Und man hat sich halt einfach sehr frei gefühlt und es standen halt einem neue Türen offen, das mal so zu erkunden, ohne dass da vielleicht irgendwie die beste Freundin halt. Also oft bindet man sich ja immer an Menschen und ja, da musste man da eben mal alleine durch, ohne die beste Freundin zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Ja, es ist ja auch so, wenn keinen niemand kennt und man ist auch nicht mehr so lernfokussiert, weil bei unseren Highschool-Jahren kann man ja den Stundenplan selbst zusammenstellen, da macht man alles mit Spaß, ist dann auch nicht so lernfokussiert, da brechen bei manchen die künstlerische Ader durch. Man entdeckt sich ganz einfach neu. Hast du neue Facetten an dir entdeckt?
Ja, schon. Also ich habe wirklich mal Sachen ausprobiert, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, wo ich mich vielleicht auch noch nicht ganz getraut habe. Und dadurch lernt man halt einfach mit dazu und man entdeckt immer wieder neue Sachen an einem selber. Also keine Ahnung, zum Beispiel halt bei mir Mathe oder so hat mir wirklich das erste Mal so Spaß gemacht, wo ich das eigentlich nicht vorher so dachte, weil ich immer so die Einstellung hatte, boah, das ist vielleicht nicht so mein Lieblingsfach, weil das einem auch immer wieder so keine Ahnung, nicht so schön beigebracht wurde, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dort war das dann halt einfach anders und da ist man anders rangegangen. Und deshalb, ja, habe ich das schon wieder so ein bisschen für mich entdeckt und war dann so, boah, eigentlich macht das wirklich schon manchmal Spaß so. Und das muss gar nicht so ein Hassfach sein, sondern das kann auch Spaß machen.
Ja, wir hatten ja auch schon Mädchen, die hatten Chemie, Physik eine 4, wo die Eltern Angst hatten, dass sie das Abitur nicht schaffen. Wenn sie jetzt ein Jahr ins Ausland gehen und die Highschool-Jahr absolvieren, dann haben sie von sich aus, obwohl sie es nicht mussten, Chemie, Physik in ihren Stundenplan aufgenommen. Eine komplett andere Lernsystematik, wie du schon sagtest, mit viel Spaß. Es ist ja auch bemerkenswert, die Aussage, wenn Schüler zurückkommen und sagen, wir hatten immer so das Gefühl, dass die Lehrer wissen, wovon sie sprechen. Das ist schon bemerkenswert, so eine Aussage. Und dann sind sie zurückgekommen, haben zum ersten Mal wirklich Chemie und Physik verstanden und wahrscheinlich dann auch, so wie du sagst, vielleicht auch etwas geliebt und haben ihr Abitur mit 2 gemacht. Ist ja auch keine schlechte Sache. Um die Frage abzuschließen, ich weiß natürlich, dass nicht jeder ein Auslandsjahr macht. Ist mir vollkommen klar. Aber dann denkt mal drüber nach, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ganz einfach, dass ihr aus dem Hamsterrad Schule mal rauskommt, aus diesem ganzen Lernprozess, dass ihr auch mal in Unternehmen reinschnuppert, dass ihr Sozialkompetenzen beigebracht bekommt, Pünktlichkeit, Integration ins Team, Sozialkompetenzen und so weiter.
Ja, und was würdest du denn sagen, das kommt natürlich auch mal sehr individuell an, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man dann nach dem Abi machen kann. Zum Beispiel ein Au-pair, Auslandspraktika, Freiwilligenarbeit oder das Work and Travel. Was empfiehlt sich denn da am besten?
Grundsätzlich ist es bei uns immer so, unabhängig jetzt so vom Programm oder Programmkombinationen, bei uns gibt es immer einen Anker. Weil viele, die zu uns kommen, haben noch nie ein Auslandsjahr gemacht. Wir haben jetzt vermehrt Highschool-Schüler, die dann auch zu uns kommen, das Auslandsjahr nach Abi, weil das Highschool-Jahr sehr gut geklappt hat mit uns. Und aber ansonsten, wer noch nie jetzt im Ausland war, gibt es einen Anker, entweder eine Woche bis 3, 4 Monate, also wo man sich festhalten kann, wo man Ansprechpartner hat, wo man Strukturen im Alltag hat. Also wo die Integration, die Eingewöhnung schneller geht oder langsamer geht, je nachdem, was man für ein Typ ist. Und ich kann jedem zuhörenden Schüler garantieren, nach 3, 4 Monaten ist auch der Schüchternste, die Schüchternste so weit, dass sie ganz einfach in die Freiheit will, dass sie eben nicht jeden Tag früh aufstehen will, in den Arbeitsprozess geht, sondern auch mal den Tag selbst gestaltet. Au-pair muss man wissen, sehr strukturiert. Die Au-pairs, die ich habe kennengelernt, es gab wenige, die waren voll zufrieden. Aber ich muss auch eins sagen, die voll zufrieden waren, du merkst die Persönlichkeitsentwicklung nicht, weil man ist hundertprozentig von der Gastfamilie abhängig, was viele vielleicht unterschätzen. Deshalb gibt es dann auch Abbrüche, Vertragsauflösungen, wo sie komplett unterschätzt haben, dass man unheimlich Verantwortung Kindern gegenüber hat. Und es ist nun mal so, wenn die Eltern auf Arbeit geht, dann hat man die Kinder. So, und das ist eben auch, die können nervig sein. Das kommt immer darauf an mit der Einstellung. Aber man hat eben die Kinder und wenn es gut kommt, den ganzen Tag. Wir empfehlen, wenn es schon Au-pair sein muss, dass das Kind wenigstens einen halben Tag in den Kindergarten geht, dass man etwas zur Ruhe kommt, vielleicht auch mal ein College in den Land besucht oder ja, mal sich in der Universität umschaut. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr strukturiert. Ich kann eine Gastfamilie bekommen, die zeigt dir als erstes einen Putzmittelschrank. Es kann aber auch sein, die haben einen Hubschrauber im Garten und fliegen jedes Wochenende zu einer anderen Aktivität. Auch nicht schlecht. Aber ich bin sehr von der Gastfamilie abhängig. Mein Kühlschrank ist immer gefüllt. Ja, es gibt Regeln. Vom Ausprobieren ist da nicht groß die Rede, weil ganz einfach ich Verantwortung habe. Und wenn andere abends dann eben auf gut Deutsch die Sau rauslassen, falle ich eben vielleicht todmüde ins Bett, weil ich von den Tag geschafft bin. Bei der Freiwilligenarbeit ähnlich. Da sind die Zügel etwas lockerer, ist aber auch sehr strukturiert. Wenn Abiturienten zu uns kommen und sagen, wir würden gerne Freiwilligendienst machen, diesen geförderten Freiwilligendienst, weil Freiwilligenarbeit im Ausland muss bezahlt werden. Und dieser staatlich geförderte Freiwilligendienst, da bezahlt der Staat diese Freiwilligenprojekte, also gibt Geld dazu. Es gibt sehr spannende, interessante Projekte, da habe ich teilweise Zuzahlungen bis 8.000, habe ich gehört. Da kann ich es auch selber machen. Da investiere ich die Hälfte. Und die sind natürlich sehr, sehr strukturiert. Ich habe wenig Freiheiten, weil die Betreuer auch immer ein bisschen Angst haben, dass was passiert, obwohl ich 18 bin. Ich bin teilweise auch mit sehr vielen Deutschen zusammen. Wer sich jetzt gar nichts anderes vorstellen kann oder nichts anderes finanzieren kann, macht ge staatlich geförderten Freiwilligendienst. Wobei unser Auslands, ja, unser Bestseller Intelligentes Work and Travel sind knapp 4.000 Euro. Das finanzieren sich unsere Abiturienten selbst. Wie sie das machen, sagen wir was in den Beratungen. Bei uns Freiwilligenarbeit, die wir anbieten, privat organisiert, immer auf Kontinenten, wo es ein Währungsgefälle gibt, weil ich sage immer, Schildkrötenstreicheln in Mexiko ist bedeutend billiger als in Griechenland, weil dort gibt es einen Euro. Dann maximal 3, 4 Monate, weil unsere Erfahrungen zeigen, was ich schon vorhin sagte, nach 3, 4 Monaten will man raus, dann möchte man sein Leben selbst gestalten. Bei uns arbeitet man nur 6 Stunden am Tag. Wäre es nach mir gegangen, sage ich immer, bis die Sonne untergeht. Da wären die Teilnehmer belastbar. Aber ist richtig, ihr habt Spaß, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt auch Freizeit haben. Am Wochenende erkundet ihr dann Land und Leute, macht viel Sport, teilweise auch an den schönsten Orten des Landes gelegen, am Meer, Surfen und so weiter. Also nochmal eine andere Sache als dieser staatlich geförderte Freiwilligendienst. Auslandspraktikum, ganz kurz, empfehlen wir für Abiturienten überhaupt nicht, weil man muss 100% alles bezahlen. Ihr habt null Berufserfahrung. Was will das Unternehmen mit euch anfangen? Lässt euch in ja, Betriebsabläufe reinschnuppern, aber im Großen und Ganzen 3, 4 Monate ohne große Herausforderung wird euch nicht befriedigen. Und wie gesagt, ihr müsst komplett alles bezahlen. Ihr bekommt auch kein Gehalt. Aus dem Grunde lehnen wir das ab. Was Ausbildung, Studium betrifft, ist ein Praktikum was völlig anderes. Da gibt es auch Förderprogramme. Für Abiturienten gibt es keine Förderprogramme. Work and Travel. Schon angesprochen, unser Bestseller, Intelligentes Work and Travel, weil dort kombinieren wir zum Beispiel Auslandspraktikum, Freiwilligenarbeit, ohne das, was man was bezahlen muss. Man kann sich ausprobieren, findet vielleicht dort auch, vielleicht nicht die Berufung, aber auch wieder die Richtung, wie Lea sagte. Das werde ich ihr auch nochmal nach der 12. Klasse vorstellen, das Programm. Es ist alles finanzierbar. Alles, was mich später mal im Leben erwartet, trainiere ich dort bei Menschen, die mir wohlgesonnen sind. Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, auf Menschen zugehen. Ich minimiere mich, weil ich nur einen Rucksack habe. Es sind eben Sachen, die man mein ganzes Leben werden bestimmen. Ich lerne Secondhand kennen, was im Ausland gang und gäbe ist, in Deutschland noch etwas stiefmütterlich behandelt wird. Aber die Zukunft ist für mich, wenn man wirklich Nachhaltigkeit möchte. Und zum Ende des Jahres stehst du da, bist total begeistert und glücklich und weißt, alles, was dich ja glücklich gemacht hat, dich kein Geld gekostet. Und ich denke mal, das ist etwas, was für mich eigentlich unbezahlbar ist. Weil das wird dein Leben bestimmen. Gerade auch diese Minimierung, sage ich auch, derjenige wird in Zukunft glücklich sein, der am wenigsten braucht.
Vielleicht können wir ja noch mal was ganz kurz zu der Länge sagen, beziehungsweise der Länge des Aufenthalts, weil viele überlegen ja, vielleicht bleibe ich nur 3 Monate, 4 Monate oder ein halbes Jahr. Also bringt denn zum Beispiel ein halbes Jahr genauso viel wie ein ganzes Jahr?
Welche Gefühle hättest du gehabt, hättest du müssen nach einem halben Jahr in den USA in den Flieger steigen?
Ich glaube, ich wäre absolut traurig gewesen. Ich glaube, da wäre eine Welt für mich nochmal zusammengebrochen. Ja, weil man da halt, wie gesagt, erstmal so richtig angekommen ist und das gerade so lieben lernt und wirklich das Leben dort erstmal so richtig lebt und mitbekommt und vielleicht Freunde gefunden hat und ja, das einfach genießt. Und das ist halt wirklich wie so ein Bruch mittendrin. Deshalb kann ich nur empfehlen, ein ganzes Jahr, und das empfehlen wir auch bei Bildungsdoc, dass man wirklich sich auch mal die Zeit nimmt, beziehungsweise das mal durchlebt, ein ganzes Jahr, und dann nicht vielleicht schon wieder in Deutschland ist. Und man soll ja auch wirklich nach dem Abitur mal so ein ganzes Jahr rauskommen. Gerade vor so einem Studium oder so ist das halt schon sehr empfehlenswert.
Grundsätzlich, die uns diese Fragen stellen oder sagen, ich möchte nur 3 Monate oder ein halbes Jahr machen, dann weiß ich meistens, was der Grund ist. Sie wissen ganz einfach nicht, was sie werden wollen. Und wollen dann im Anschluss noch diverse Praktikas in Deutschland machen. Übrigens für alle Zuhörer, ich schätze mal 98,5% unserer Teilnehmer wissen nicht nach der 12. Klasse, was sie werden wollen. Die 1,5% Medizin, Jura, Lehramt, dann frage ich, welcher Elternteil klappt in der Regel, also fremdbestimmt. Aus dem Grund, wie gesagt, wenn sie noch Praktikas machen, dann sage ich immer, denkst denn du, dass wenn du jetzt diverse Praktikas machst, dass du dann weißt, was dein richtiger Studiengang vielleicht ist oder deine richtige Ausbildung? So richtig ankommen tue ich nie, wenn ich jetzt 2, 3 Monate Praktikas mache. Ich weiß immer noch nie, wie ist es dann wirklich, wenn ich mal länger dort arbeite. Es gibt ja nie umsonst erstmal 100 Tage in der Regel Probezeit. Viele Unternehmer würden die verlängern, aber da machen die Gewerkschaften nicht so richtig mit. Und dann merke ich nach den 2, 3 Monaten, das ist doch wieder nicht mein Ding. Dann gehe ich schon mit Frust in das nächste Praktika und hoffe sehnsüchtig, dass es vielleicht dort ist. Weil ich kriege ja immer Druck von Eltern, Verwandtschaft. Hast du es nun? Was willst du jetzt werden? Und irgendwie sagt man dann, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ich beginne jetzt dieses Studium, obwohl ich vielleicht schon im Vorfeld weiß, dass es mich wird nicht vom Hocker hauen. Wir haben ja nicht umsonst 30, 40% Studienabbrecher, weil sich dann auch nicht über die Studieninhalte im Klaren sind. Und aus dem Grund ein ganzes Jahr. Und ein ganzes Jahr hat natürlich auch viele Vorteile, die viel gar nicht auf dem Schirm haben. Wir beraten ja nicht ohne Grund immer so, dass man das Schöne, ein Auslandsjahr ist immer wunderschön, weil wie gesagt, man ist auch von den Eltern weg, dass man das Schöne mit dem Nützlichen verbindet. Und es ist so, wann hast du, Lea, denn das Gefühl gehabt, dass du Ironie, Humor in der englischen Sprache verstehst? Wie viele Monate hast du gebraucht?
Boah, ich glaube bestimmt 3, 4 Monate beziehungsweise auch noch ein bisschen mehr. Also es hat schon eine ganze Weile gedauert, auch wenn man das vielleicht nicht so denkt, auch wenn ihr vielleicht gut in Englisch, sage ich mal, seid und das fließend sprecht. Die meisten verstehen trotzdem nicht den Slang, so wie ich habe das jetzt auch nicht verstanden, obwohl mein Englisch jetzt auch nicht super, super schlecht war am Anfang. Und ja, das lernt man einfach hier nicht. Also das werdet ihr nur dort lernen und niemals in Deutschland.
Ja, genau das ist es eben, was die Unternehmer sagen. Diese Umgangssprache, wer im Ausland, in Auslandsjahr gemacht hat, und das ist eben englischsprachig, deshalb empfehlen wir auch immer das erste Auslandsjahr englischsprachig, weil das wird auch mal eure zweite Muttersprache und die Unternehmer sagen, das ist so wichtig, dass man diese Umgangssprache kennt, damit man eben diese Ironie oder Humor auch im Business Englisch versteht, weil gerade am Abend sitzt man dann auch mal zusammen, diese Geselligkeit. Und wenn man sich dort neben mit einbringen kann, ich will nicht sagen, dass man ein Fremdkörper ist, aber man ist eben nicht richtig dabei. Und Felix, mein Jüngster, hat ein Büro in New York, der sagte, tagsüber mache ich keine Geschäfte im Büro, abends bei Party und Barbecue. Und dann bringt er sich als Stimmungskanone ein und dann ist eben der geschäftliche Erfolg vorprogrammiert. Dazu kommt, Lea, das hast du vielleicht in den USA auch kennengelernt. USA ist prädestiniert dafür, dass man sich nicht gegenseitig die Meinung sagt. Richtig? Dass man eben in Bildern spricht. Also, dass man das, wie lange hast du gebraucht, um das, ja, zu verinnerlichen?
Ich würde auch wieder sagen, ungefähr die gleiche Zeit. Also es hat auch wieder so ein paar Monate gedauert, bis man das einfach so drauf hatte und auch verstanden hatte. Auch generell einfach, eben wie du meinst, diese Umgangssprache, wie man redet, was man vielleicht auch nicht sagt. Also man lernt ja wirklich, dass die verschiedene Sachen komplett anders sagen, machen und wie eben diese Lebensweise generell ist, wo man sich vielleicht eher zurückhalten sollte, damit man vielleicht nicht gerade einen Konflikt anfängt oder so. Und das hat man dann einfach drauf und weiß, wie man sich da so ein bisschen eindringen muss und verhalten muss und wie die vielleicht auch so ticken im Kopf. Ja.
Ja, das ist für die Unternehmen wichtig. Gerade viele sind ja auch international aufgestellt. Wenn ihr wollt, mal in Unternehmen arbeiten, ja, ist auch kein Geheimnis. Viele wollen auch gut verdienen und so weiter. Dann ist man meist international aufgestellt. Und dann können die euch ins Ausland schicken. Und wenn gerade Lea in den USA war, können die nach Lea nach Südamerika, Asien, Afrika schicken. Die kennt die Kultur nicht, aber sie weiß, wie sie sich zu verhalten hat. Weil nach 5, 6 Monaten tauche ich in diese Kultur ein, wo man eben Kritik umschreibt und das verinnerliche ich. Und das ist eben auch das Wichtige. Und gerade auch, was hier Laura, meine Schwiegertochter, ist Engländerin, nochmal zur Umgangssprache, die hat gesagt, Minimum ein halbes Jahr. Und das sind so alles diese Faktoren, die ich eben in diesem Jahr mitbekomme. Dann habe ich alle Jahreszeiten, dann habe ich alle Sprachen. Ja, und aus dem Grund empfehlen wir, wie gesagt, dieses Auslandsjahr. Dazu kommt eben auch die drei Faktoren, was ich immer sage, wo die Eltern dann etwas missmutig gucken, weil sie ihre Jugend vergessen haben. Sagt dann immer drei Faktoren: Spaß haben, feiern, bis der Arzt kommt. Verlieben ist individuell, aber wie gesagt, man bekommt den Kopf frei, dann kann man über sich nachdenken und aus dem Grund ist dann dieses Auslandsjahr so wichtig. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur 3 Monate machen möchte oder 6 Monate, bei uns ist alles so aufgebaut, dass man sein Programm verlängern kann. Beim Work and Travel so und so, ich bekomme ein Visum für ein Jahr. Ob ich nach 3 Tagen nach Hause komme oder Weihnachten zu Hause bleibe oder das ganze Jahr mache. Also bei uns ist alles komplett flexibel, dazu mehr in den Beratungen.
Genau, und wie du auch schon gesagt hast, hat das einen sehr großen Wert, wenn man im Ausland war für die Unternehmer. Gerade weil man dann eben diese Skills, sage ich mal, hat, die man dort eben lernt und auch natürlich von der Sprache sowieso. Deshalb kann man auf jeden Fall auch sagen, dass es halt sehr sinnvoll ist, so ein Auslandsjahr zu machen oder sich eben da mal stellen muss, eben ins Ausland zu gehen und so, weil das macht sich immer sehr gut auf den Lebenslauf. Möchtest du dazu noch was ergänzen?
Ja, was du sagst, Lebenslauf, man kann diese Scheine, diese Zertifikate alle in den Lebenslauf reinlegen. Aber was eben auch die Unternehmer sagten, wie sie durch die Tür kommen, wie sie sich artikulieren, Körpersprache, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, weil dann wissen sie, wir können in die Person rein investieren. Die sind mit 30, 35 ausgebrannt. Man muss sich auch mal überlegen, das ist ja jetzt ohne böse gemeint, wer so lernfokussiert ist, 1,2, 1,3, mir stehen alle Türen offen. Ich will nie Fehler machen. Ich muss immer fehlerfrei bleiben. Irgendwann schreckt der Körper und mit 30, 35, und das wissen die Unternehmer, weil es eben für alle Sachen in Deutschland Statistiken gibt, sind die ausgebrannt. Dann hat man viel investiert und auf einmal sind die gesundheitlich geschwächt und können mehr so eingesetzt werden, wie sie sich das haben vorgestellt. Und das spielt eben alles so eine Rolle. Deshalb sagen die auch, Zensuren schauen wir uns an, sind aber sekundär. Sie sollten schon rechnen können, sie sollten auch ordentlich schreiben können, aber alles andere, Mathematik macht der Computer, dieses und jenes, da gibt es genügend Technik. Und aus dem Grund ist eben dieses Auslandsjahr eben auch ein Zeichen. Ich habe es ja gesehen, wo du aus den USA zurückgekommen bist, wie du in der Tür standst, eine Ausstrahlung, Lebensfreude pur. Und das ist ja nun nie, sagen wir so, was Deutschland immer so verkörpert. Aber unsere Rückkehrer, ja, und immer auch das Positive sehen, was Herausforderungen gebracht haben. Warum immer ich heißt in Deutschland, ihr kommt zurück und sagt, ich bin so dankbar. Sprich, dein Gastfamilienwechsel, da gibt es ja einen Podcast darüber, dass du das erleben durftest. Das sind eben alles so Sachen, die dieses Auslandsjahr so mitmachen. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr 3 oder 5 Monate sagt, wir gehen und dann kommen wir zurück, ihr kommt erst nach einem Jahr zurück. Hat es noch niemanden gegeben,
Ja.
der eher ist zurückgekommen oder Weihnachten hat die Eltern besucht. Liebe Zuhörer, liebe Eltern, vergessen Sie es ganz einfach, dass Ihr Kind Weihnachten zu Ihnen kommt. Und lassen Sie es bitte los. Sagen Sie nicht auch Weihnachten, wenn wir mal alle wieder zusammen sind. Ihr Kind soll Weihnachten im Ausland verleben.
Meine Mama meinte schon, ja, wenn du noch mal ins Ausland gehst, Lea, dann haben wir ein neues Reiseziel. Also geh irgendwo ganz weit weg, wo es schön ist. Das fand ich auch gut. Genau.
Lea, hier, was deine Mama sagte, das spreche ich immer in den Beratungen bei den Zwölftklässlern zum Schluss immer an. Dann sage ich immer, ich habe nur ein Highlight für Mama und Papa. Da gucken sie, was wird das jetzt sein? Und dann frage ich den Teilnehmer, Zwölftklässler, was ist deine wichtigste Aufgabe im letzten Drittel? Wissen sie natürlich nicht Bescheid, weil sie wissen, es kommt wieder irgendetwas, was sie nicht vermuten. Und dann sage ich, du lädst deine Eltern ein als Dankeschön, dass sie dich haben großgezogen. Und das meine ich im vollen Ernst, weil Eltern kein Dankeschön für ihre wirklich wunderbare Arbeit bekommen. Und dann sagen die Schüler, ja, das machen wir. Und die Eltern freuen sich. Und eine Mama meinte mal, Tochter ging nach Neuseeland. Ach, Weihnachten in Neuseeland. Herrlich. Und da meinte aber die Tochter gleich, Mama, so zeige ich noch nicht. Aber sie durfte kommen und das ist ja das Schöne.
Oh, ja. Nee, genau. Also mal schauen, was sich da noch bei mir ergibt. Auf jeden Fall. Und ja, vielleicht dann eben nochmal zu dem Work and Travel, wo man eben auch nach Neuseeland zum Beispiel reisen kann. Um das mal so überzuleiten, bekommen ja auch immer viele Fragen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil man einfach total frei ist an keine Regeln gebunden ist eigentlich und sich das so ein bisschen gestalten kann, wie man das selber möchte. Da hast du ja vorhin schon mal das intelligente Work and Travel erwähnt. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was man genau darunter versteht und was man da so für Möglichkeiten hat?
Kann ich sofort machen. Mir fiel aber gerade noch eins für deine Mama und deinen Papa ein Highlight, wenn sie was ganz Besonderes wollen. Wir haben seit diesem Sommer Work and Travel Japan, Kyoto, Tokio. Ich denke mal, das wird sie begeistern. Du musst nur mitmachen und ja sagen. So, intelligentes Work and Travel haben wir vor 2 Jahren mittlerweile mal kreiert, weil mir ist das eingefallen, gerade weil Rückkehrer haben mir erzählt, dass sie während Work and Travel zu freiwilligen Organisationen sind gegangen und haben gefragt, ob sie können für Kostenlogie mitarbeiten. Der Grund war der, gerade Kanada, Australien, Neuseeland sind die absoluten Work and Traveler Länder. Wie gesagt, Japan ist exotisch, haben wir dieses Jahr zum ersten Mal 4 Schüler, die dahin gehen. Wir wollen das auch ein bisschen forcieren, weil das ist mal was komplett anderes. Aber gerade Kanada, Australien, Neuseeland gehen die meisten, weil dort trifft sich natürlich auch die Jugend der Welt. Das sind die Hotspots. Da sind die Teilnehmer dort, ziehen durch das Land, bekommen ständig Hilfe, alle lachen, eine völlig andere Lebensmentalität, sind entspannt und, und. Und dann sagen die, wir wollen dem Land gern was zurückgeben. Und dann sind die eben in Freiwilligenorganisationen gegangen, so wie man das in Deutschland kennt. Meistens haben die ja auch wenig Geld. Soziales, unterschiedliche Formen, manche sind auch in Kindergärten, in Tierheimen, Naturschutz, Umweltschutz, dann können die mitarbeiten. Gerade Australien, Neuseeland habe ich mal ganz spannende Dokumentationen gesehen, die sind Weltmeister im Tierschutz. Also was die dort machen, das wäre unvorstellbar in Deutschland. Und da machen auch gezielt welche dort Freiwilligenarbeit, aber das kommt dann in Beratung, das wäre jetzt zu detailliert. So, und da, wie gesagt, das ist dann eine Freiwilligenarbeit für Kost und Logis, weil Kost und Logis ist immer drin. Und sie bräuchten für die Freiwilligenarbeit nichts bezahlen. Könntest zum Beispiel auch in Neuseeland dorthin gehen und Schildkröten streicheln. Ja, für ein paar Monate. Oder du gehst auf eine Farm, arbeitest dort mit und dort kriegst du vielleicht auch noch Geld. Bei einer Farmarbeit, wenn du das jetzt in Freiwilligenarbeit machst, musst du es bezahlen. Aber auf einer Farm, da lernst du es noch reiten und, und. Und das wäre dann sozusagen für Kost und Logis oder du lässt es bezahlen. Aber wie gesagt, wenn ich dem Land was zurückgeben sollte, dann sollte ich mir wirklich dann diese Organisation suchen, die sich freuen über meine Mithilfe, weil es ist eben nicht monetär, dass sie eben auch nichts bezahlen müssen, dass das eine zusätzliche Hilfe ist, so wie auch bei uns jetzt in den Pflegeheimen, wenn eben Schüler hingehen und sagen, ehrenamtlich, tun wir auch dort mit den Alten reden, dass sie Unterhaltung haben. Also so sollte das schon sein, die Vorstellung. Beim Auslandspraktikum, was man integrieren kann, ohne dass man dafür was bezahlt, ist, dass man dann guckt, wenn man mit der Sprache klarkommt, die Persönlichkeit ist gewachsen. Also solche Sachen macht man nie am Anfang. Das macht man dann so im zweiten Drittel. Also wenn das Bauchgefühl sagt, ich bin jetzt bereit, oder mein Unterbewusstsein ist ja das Bauchgefühl, sagt, guck dir mal die Firma an, die wäre für mich vielleicht beruflich interessant. Beispiel, wir hatten einen Zwölftklässler in Kanada, der hatte mir erzählt, dass er hobbymäßig programmiert. Er das vielleicht auch mal beruflich machen will, aber er wusste noch nicht so richtig, in welchem Umfeld. Und gerade Informatik ist auch sehr breit gefächert. Und da habe ich gesagt, rede ganz einfach in Kanada mit unserer Organisation, weil die kennen vor Ort viele Leute, viele Unternehmen. Die haben ihnen dann drei Unternehmen rausgesucht. Gleich bei einem ersten Unternehmen ist er hin und hat gesagt, hier, ich komme aus Deutschland. Ich kann mir vorstellen, ich tue hobbymäßig programmieren. Ich kann mir vorstellen, das mal beruflich zu machen, kann ich bei euch mitarbeiten. Dann haben die gesagt, wie lange willst du mitarbeiten? Und dann hat er gesagt, 3 Wochen. Dann haben die gesagt, in der Regel wird dann gesagt, 12 Wochen, weil 3 Wochen kannst du würde ich keiner integrieren in der Aufgabe. Was soll das? Da kannst du höchstens kopieren. Und da hat er 3 Monate mitgearbeitet, hat eine App mitentwickelt, eine neue App. Und er sagte, es war fantastisch, auch diesen Entwicklungsprozess vom Anfang bis zur fertigen App zu durchlaufen und mitzugestalten. Er hat Fachvokabular gelernt. Er ist auch sehr gut gewesen, weil er das natürlich mit Begeisterung hat gemacht. Er hat hat es dafür bezahlt bekommen. Und gar nicht so schlecht, weil die haben gesagt, du hast eine tolle Arbeit gemacht, dafür wirst du bezahlt. Und sie haben ihnen gesagt, wenn du mit deinem Studium fertig bist, ruf uns an, kannst gerne bei uns anfangen. Das ist ja auch, was dein Selbstwertgefühl hebt. Da bist du ja so wahnsinnig stolz. Warum sollte man das nicht mitnehmen? Wenn eben die erste Firma sagt, nein, oder ja, aber es kommt fast nie vor, dann gehe ich eben zur zweiten Firma. Weil das wird auch mal später in Deutschland sein, dass ich eine überall Zusagen bekomme, dass ich vielleicht auch mal Absagen kriege. Ich muss ja auch mit Absagen leben können. Ja, dass man auch sagt, gut, wenn ihr mich nicht wollt, die anderen klatschen in die Hände, wenn die mich kriegen. Und das ist so das intelligente Work and Travel. Man kann genauso Au-pair mit einbauen, dass man eben dann auch zu Familien geht und sagt, ich kann mal ein paar Monate hier die Kinder mit behüten und so weiter. Das muss man sehen, aber das, wie gesagt, wenn ja, wenn man sich schon schön integriert hat, mit der Sprache klarkommt, also keine Ängste mehr hat. Das alles. Und wie gesagt, das tun wir dann individuell auf die Teilnehmer in der Beratung zuschneiden. Und ja, so kann man das nutzen, weil natürlich auch viele Eltern dann so sagen, sie reden hier immer vom Spaß haben, vom Feiern. Das muss aber auch was bringen. Das ist ja deutsche Mentalität. Und ich sage immer, wenn du viel mit Spaß machst, wenn du Lust am Leben hast, so wie dein Highschool-Jahr, dann gehst du da auch ganz anders in die Schule. Ihr wacht früher auf und freut euch auf die Schule. Welcher Schüler kann das hier in Deutschland behaupten? Also wie gesagt, individuelle Beratung, intelligentes Work and Travel, knapp 4.000 Euro, verdienen sich unsere Abiturienten selbst. Wunderbar. Eltern, Großeltern sponsoren teilweise auch noch ein bisschen was, die finanzielle Reserve, weil die kann man wieder zurückbuchen, aber da sage ich was in den Beratungen.
Perfekt. Und du hattest das ja ganz kurz schon mal jetzt angesprochen, dass man ja eine Organisation vor Ort hat, wie bei dem Schüler eben in Kanada. Genau, wie sieht es denn da generell aus, wenn man, sage ich mal, Probleme im Ausland hat? An wen wendet man sich denn da oder wie läuft das ab?
Also bei uns ist es so, bleiben wir nochmal beim Work and Travel. Da ist es so, ich bestimme, in welches Land ich möchte. So Neuseeland, was du ansprachst, ist zum Beispiel Auckland, da fliege ich nach Auckland. Kanada, Vancouver und Toronto. Australien ist es Sydney und Melbourne. Da fliege ich hin, werde vom Flughafen abgeholt, komme in den Camp und da ist, ich sage immer, betreutes Wohnen. Eine Woche. Da sind 8 Übernachtungen bezahlt. Also für eine reichliche Woche bin ich dort voll umsorgt. Hab meine Ansprechpartner, mein Hostel ist bezahlt. So, ich werde dort abgeholt, komme in das Camp, kann mich ausschlafen und kann ausschlafen. Und am nächsten Tag habe ich einen Infotag. Da ist ein Konto eingerichtet, die Steuernummer. Ich kriege eine SIM-Karte für mein Handy, ich kriege ein englischsprachiges Bewerbertraining und, und. Und dann habe ich die ganze Woche auch immer wieder schön am Meer, Auckland, Sydney, Melbourne ist ja immer schön am Meer, schöne Wasserspiele. Jungs und Mädchen haben dann richtig ihren Spaß. Die ersten verlieben sich schon in der ersten Woche. Sonne, Meer, Wärme, was willst du mehr? Und erste Freundschaften vor allen Dingen entstehen. Die Rückkehrer sagen, nach 3 Tagen oder nach einem halben Tag haben wir gedacht, wir kennen alle. Und da ist ja eben für mich auch mit das Wertvollste, du hast die ganze Woche Ansprechpartner. Weil es ist ja immer so, wenn du in ein Land ankommst, wird ja dir in den USA auch so gegangen sein. In der ersten Woche hast du Zirkus im Kopf, du hast Fragen über Fragen, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes. Ich habe die Ansprechpartner im Büro, ich kann online ins Internet gehen, ich kann mein Käffchen trinken, also ich habe eine super Betreuung. Und bei all unseren Teilnehmern, und das klappt wunderbar, das ist auch diese ostdeutsche Sozialisierung, ich sage immer wieder, dann hört auf mit Feiern, wenn das abgelaufen ist. und ihr aus dem Hostel rausgeht, dann geht ihr sofort arbeiten. Damit ihr erstmal seht, wie ist das ganze Work-and-Traveler-Leben, was brauche ich für die Lebenshaltungskosten und, und. Und dann, wenn man das alles weiß, man verdient sehr gut. Manche Eltern denken, wird denn mein Kind überhaupt davon leben können? Auch die Teilnehmer denken, weil die haben natürlich auch immer die deutschen Gehälter im Kopf. Brutto, netto. So, und es ist in den knapp 4.000, ist wie gesagt diese betreute Woche drin, in Neuseeland Kiwi-Woche, Australien Adventure-Woche, in Kanada Grizzly-Woche nennt sich das. Die ist mit in den knapp 4.000 drin. Es ist ein Versicherungspaket drin. Ich bin Privatpatient, sehr gut versichert. Das ist alles in der Summe drin. Und das Einzige, was von meinem Lohn abgezogen wird, ist eine Steuer, eine Lohnsteuer, die ist sehr gering. Mathilda, die hat ein Jahr gemacht, die hat sich knapp $500 zurückgeholt. Also man kriegt die dann nach dem Jahr zurück und $500 auf ein Jahr ist ja nun wirklich nicht viel. Und alles andere kriegt man ausgezahlt, weil man hat keine Arbeitslosenversicherung, keine Pflegeversicherung und die private Krankenversicherung, die sehr gut ist, habe ich schon in meinem Vorfeld bezahlt. Und aus dem Grund eine wunderbare Sache und dann sparen die sich. Viele sagen auch, wir hatten schon in den ersten Wochen, hatten wir re relativ gut Geld. Mathilda meinte, ich habe einen Monat gearbeitet, 2 Monate habe ich frei gemacht. Das ist ja so der Rhythmus, den sich jetzt die junge Generation vorstellt. Schön relaxen und das passt alles. Aber wie gesagt, da sind die Ansprechpartner da, Work and Travel eine Woche und bei der Freiwilligenarbeit vielleicht nochmal. Da fliegt man auch in das Land, in die Stadt, wird vom Flughafen abgeholt und kommt das in das Camp. Und dann hat man je nach Projekt, was man gewählt hat, man kann ja unterschiedlichste Projekte wählen, Soziales, Naturschutz, Tierschutz, Umweltschutz, Regenwaldforschung, ach, es gibt so viele Projekte, hat man dann einen Tag oder bis zu einer Woche Einweisung, man kann auch unterstützend als Lehrer arbeiten und, und. So, und dann ist man, wie gesagt, die ganzen, wir empfehlen, wie gesagt, die 3, 4 Monate, ist man dort in sein Camp drin, in sein Projekt, ist auch immer an schönen Orten. Und da ist eben eins, der Kühlschrank ist gefüllt, ich habe meine Strukturen ganzen Tag. Also es ist eben nie, wo ich selbstständig werde. Ich habe Spaß, sicherlich, weil ich mir ja auch Projekte raussuche mit viel Spaß. Ich arbeite international, aber um meine Selbstständigkeit zu entwickeln und mein Leben selbst zu organisieren, dafür ist Freiwilligenarbeit 100% nicht optimal. Das ist Work and Travel. Und deshalb die Kombination. Wenn man jetzt so sagt, ich will die freiwillige Arbeit ausprobieren, das wird dann auch meist in Südamerika gemacht, 3, 4 Monate, auch um Spanisch zu lernen, weil wir haben in Dresden zu wenig Spanischlehrer, weil die wollen dann mal in Spanien studieren, die 3, 4 Monate in Spanien und dann Priorität Englisch. Australien, Neuseeland, Kanada.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, da ist für jeden was dabei, auch individuell. Wie gesagt, kommt zur Bildungsdoc, wir beraten euch, finden eine individuelle Lösung. Ja, genau, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort geht wie immer an den lieben, sehr, sehr, sehr lieben Horst.
Allerliebster Horst, so.
Allerliebste Horst, ja.
Ja, liebe Zuhörer, Eltern, Schüler, alle, die uns zuhören, beschäftigen Sie sich mit dem Thema Ausland auf jeden Fall. Liebe Eltern, ich hätte auch eine Bitte an Sie, wenn Ihr Kind das nicht anspricht, sprechen Sie das mal an. Sie sind Eltern, sind Sie natürlich auch ein bisschen Orientierung. Und was, ob sich's mal Auslandsjahr vorstellen kann, wenn jetzt Ihr Kind sagt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es sind 100% Ängste dabei. Im ganzen Umfeld hat noch nie jemand so ein Auslandsjahr gemacht. Ich kenne das noch von meinen Jungs, die sind ja nun schon über 30, da waren sie reine Exoten. Aber die haben es eben gewagt, weil der Vater auch großes Vertrauen in seine Söhne hatte. Und dass man sie dann anspricht und dann können sie auch eins machen, was bei uns sehr gut läuft, wenn eben noch bestimmte Ängste da sind, die immer da sind, wenn man seine Komfortzone verlässt. Dass man sagt, weißt du was, mach doch mal 2 Wochen eine Schülersprachreise. Gerade auch Elftklässler oder Acht-, Neuntklässler, bevor man jetzt ein Highschool-Jahr macht, dass man so eine Schülersprachreise macht. Gerade wir sind ja im Jugendweihverband Dresden-Leipzig drin und das empfinden die Eltern als sehr angenehm, weil 14 Tage sind überschaubar. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass die Schülersprachreise meist über Jugendweihgeld bezahlt wird. Also Jugendweihgeld scheint mit der Inflation zu gehen. Es wird immer gesteigert. Und nach den 14 Tagen kann sich Ihr Kind alles vorstellen. Die junge Generation, Lea, du genauso, ihr kommt in eine Epoche mit brutalsten Umwälzungen wie KI und, und. Und das wird solche Herausforderungen an euch stellen. Es werden, ich denke auch, das Studium wird es an sich so nicht mehr geben. Es wird Module geben. Gut, die deutsche Ausbildung wird bleiben, weil manche Sachen, gerade was Handwerk betrifft und so weiter, wird KI nicht tangieren. Aber dieses Auslandsjahr ist eben so wichtig geworden. Und wenn ich sehe, wie unsere Schüler, unsere jungen Menschen alle gepudert und gezuckert, so wie natürlich auch Lea, in die Berufswelt starten, ja, dann fragt man sich manchmal, wo sollen die Persönlichkeit hernehmen? Und aus dem Grund dieses Auslandsjahr, dann haben Sie als Eltern einen tollen Job gemacht, wenn Ihr Kind mal ein selbstbestimmtes Leben führt. Und vielleicht als Schlusswort, damit wir zum Ende kommen. Liebe Eltern, wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, bevor Sie Ihre Äuglein schließen, denken Sie mal ganz fest darüber nach, welche Träume Sie mit 18 gehabt haben und was sich erfüllt hat. Und wenn Ihr Kind den Traum hat, ins Ausland zu gehen, lassen Sie es gehen. Loslassen ist schwer, ich habe das gesehen. Ist für Eltern ein riesiger Prozess. Aber Sie werden reichhaltig dafür belohnt. In diesem Sinne, liebe
Richtig.
Zuhörer, alles Gute bis zum nächsten Podcast.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.